Aufgerissene Münder, ein Gesicht blutüberströmt. Demonstranten bringen einen Verletzten in Sicherheit. Das Bild wackelt, der Ton ist viel zu laut. Bilder aus Ägypten, gefilmt mit der Handykamera. Wenige Minuten später sind sie via Internet in der ganzen Welt sichtbar. Kairo, Tahrirplatz, 25. Januar 2011, 15.43 Uhr. Die Revolution in Echtzeit.
Es gibt also eine viel unmittelbarere, schnellere Reaktion auf Ereignisse. Also wenn sich irgendetwas tut im Sinne von Konfrontationen mit der Polizei, mit den Sicherheitskräften oder wenn irgendwelche Impulse in der Community entstehen, so teilen sich diese Impulse einfach deutlich schneller über solche sozialen Netzwerke und Internetkanäle mit.
Lorenz Meyer, Journalist, selbst Blogger und Professor für Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt, hat die Echtzeitkommunikation per Facebook und Twitter und den Einsatz von Handyvideos während der Revolutionen in den nordafrikanischen Ländern Anfang 2011 beobachtet.
Wir haben den Aspekt der Zeugenschaft. Das heißt, die Leute sind da, sie sind drin, sie sind beteiligt. Und natürlich gibt es auch Momente im klassischen Journalismus, wo Fernsehjournalisten, Radiojournalisten mittendrin waren. Aber hier ist das in gewisser Weise zum Prinzip erhoben. Das heißt also, die wirklich Beteiligten dokumentieren selber, was sie sehen. Und das ist ja oft dann auch eben sehr dramatisch. Und diese Art von Lebendigkeit, Bedrohlichkeit, Unmittelbarkeit, die wir da zu sehen kriegen, hat dann natürlich auch einen sehr viel stärker emotionalisierenden Charakter auf uns als Zuschauer.
Ein YouTube-Video aus Ägypten vom 25. Januar 2011, kommentiert von einem Augenzeugen. Nachrichten mit Emotionsgehalt. Spannend, ergreifend, aufwühlend. Sie werden deshalb schnell weiterverteilt. Das Handyfoto einer getöteten Demonstrantin 2009 im Iran wurde zur Ikone der neuen digitalen Weltöffentlichkeit, weil es die Nachrichtensperre des Iran unterlief. Auch die traditionellen Medien, internationale Fernsehsender, verwenden immer häufiger Bildmaterial aus privaten Quellen von Demonstranten und Augenzeugen.
Was mich immens beeindruckt hat, ist die Offenheit, mit der gerade Al Jazeera von diesen Dingen jetzt Gebrauch gemacht hat und mit welcher Wucht da plötzlich diese Prozesse, diese gesellschaftlichen Prozesse sichtbar wurden, weil Al Jazeera eben einfach die Leute über Twitter hat zu Wort kommen lassen, weil sie Handyvideos eingebunden haben.
Fast jeder in Ägypten besitzt heute ein Handy. Die Infos aus der Hosentasche, die in die digitalen Netzwerke gestreut werden, beschleunigen wiederum die Mitteilung von Mund zu Mund. Facebook und Twitter wirken wie Verstärker, Katalysatoren. Die Organisation von Demonstrationen und Versammlungen kann beschleunigt werden. So geschehen in Nordafrika. Die Regimegegner im In- und Ausland feuerten Tweets ab, kurze Twitter-Botschaften, in arabischer oder englischer Sprache.
Wie jetzt gerade in Nordafrika, wo einfach der gesellschaftliche Unmut so stark und einfach auch so tief emotional verwurzelt ist, ist das Internet dann ein Katalysator, der einfach diese realen Bewegungen eben dann auch verstärkt.
Und das Internet bringt Revolutionshelden hervor. Zum Beispiel Wael Ghanim. Googelt man seinen Namen, finden sich über 200.000 Einträge. Das Time Magazine hat ihn zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt ernannt. Wer ist Wael Ghanim? Auf Twitter ein Comic-Pharao mit intellektuellen Brille und MacBook auf dem Schoß. Ein Google-Manager, der unfreiwillig zum Held einer Revolution wurde. Wael Ghanim, Marketing-Experte von Google und Internetaktivist, hatte auf Facebook die Seite Wir sind alle Khalid Said zum Gedenken an den von ägyptischen Geheimpolizisten ermordeten Blogger erstellt und rief die jungen Ägypter Anfang Januar 2011 zu Demonstrationen auf. Die Wochenzeitschrift Stern schreibt über ihn:
Ihm ging es um den Traum von einem freien Ägypten. Doch das Volk begann sich zu erheben. 10 Wochen nach dem Umsturz wird Wael Ghanim an der kalifornischen Elite-Universität gefeiert wie ein Rockstar. Hunderte Besucher wollen ihn aus nächster Nähe sehen, ihn anfassen, begreifen, dass es ihn wirklich gibt, den Mann aus dem Netz, den Husni Mubaraks Häscher für 12 Tage einsperrten und der nach seiner Freilassung den Massen auf dem Tahrirplatz Mut zusprach, die Symbolfigur der Revolution.
Anders als Wael Ghanim war die Bloggerin und Internetaktivistin Noha Atef lange vor der Umwälzung in Ägypten aktiv, hat politische Diskussionen angezettelt, Repressionen gegen Frauen und soziales Unrecht angeklagt.
Those of you who can access to their tweets, please, if you have any question, tweeted using these post hashtags, Jan 25th, which is the hashtag for the Egyptian revolution, because the protests start January 25th.
Ein YouTube-Video zeigt die Bloggerin Noha Atef während ihres Vortrags beim Internetkongress Republika in Berlin im Frühjahr 2011. Sie schildert aus ihrer Perspektive die sogenannte Facebook-Revolution, die Rolle der Handykommunikation und die Sehnsucht der Ägypter nach Veränderung. Die junge Frau trägt ein knallrotes Kopftuch. Noha Atef ist Ägypterin. Sie hat in London studiert und von hier aus die wachsende Demokratiebewegung als Bloggerin und politische Aktivistin unterstützt.
This is an internet cafe in a very poor neighborhood.
Noha Atef erzählt aus dem Inneren des Landes, wie die Ägypter das Netz nutzen, dass die Internetcafés vor allem in den armen Stadtvierteln gut besucht werden. Obwohl erst 20% der Bevölkerung Internetanschluss haben, begrüßen die Ägypter die neuen Formen der Öffentlichkeit durch die Social Networks Medien. Sie hat immer wieder gehört, wenn protestiert wurde, bist du Bloggerin? Put it online. Wir möchten es online.
Noha Atef wirkt schon sehr in der ägyptischen Kultur verankert, aber sie ist gleichzeitig eben einfach ein moderner, junger Mensch, der sehr viele verschiedene Einflüsse aufgreift. Sie hat ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden, das sie einfach auch dann zur Anwendung bringt und eben auch behauptet gegenüber Widerständen. Und das macht sie zu so einer Schlüsselfigur in dieser Szene. Das sind verschiedene Aspekte in ihrer Rolle drin. Es ist auf der einen Seite sicher die Journalistin, die einfach auch dokumentiert, die berichtet, die schreibt, was passiert. Es ist aber natürlich auch die Aktivistin. Und das sind zwei Rollen, die normalerweise ja nicht unmittelbar zusammenpassen.
Journalistin oder Aktivistin? Auch auf professioneller Seite verändern sich die Rollen, verändern sich die Recherchen. Schon seit einigen Jahren haben sich Journalisten und Auslandskorrespondenten in die arabischen Netzwerke eingeklinkt. Recherchen via Facebook und Twitter gehören heute zum Alltag des Nachrichtenjournalismus. Genauso verändern sich die Gewohnheiten, mit denen wir Nachrichten aufnehmen und neue wie alte Medien nutzen. Ein Umwälzungsprozess ist im Gang, sagt der Professor für Online-Journalismus Lorenz Meyer.
Wir sind es gewohnt, an den Kiosk zu gehen, eine Zeitung zu kaufen oder wir setzen uns um 8 Uhr hin und gucken die Tagesschau und wir wissen, die wird ungefähr eine Viertelstunde dauern. Und das Produkt hat also einen Zusammenhang und es ist uns in dieser Komposition, in der wir es kennen, als Zeitung, als Nachrichtensendung, mehr oder weniger vorgeschrieben. Das heißt, wir können uns selektiv bedienen, aber im Großen und Ganzen haben wir doch irgendwie eine Einheit vor uns, die aus mehreren Teilen besteht. Und das Internet bricht nun diese Produkteinheit auf. Das heißt, wir haben viel mehr zu tun mit einzelnen, man könnte das sowas nennen wie Nachrichtenmolekülen, die für sich genommen jetzt auch weiterverbreitet werden können, auf die verwiesen werden kann, auf die verlinkt werden kann.
Wie rasant sich die Kommunikation und die tausendfach per Mausklick weitergeleiteten Nachrichten im Internet verknüpfen und ausbreiten, das charakterisieren Wissenschaftler mit dem Bild eines Schwarms. Es gibt keine Hierarchien. Die Aufmerksamkeit folgt der Nachricht, die das größte Interesse wachruft.
Das Prinzip Push ist ja eigentlich, dass ich jetzt nicht nach etwas suche und es aufrufe, sondern dass es mir zugespielt wird. Also es gibt im Zusammenhang mit Twitter ein Zitat eines Studenten, der irgendwann gesagt hat, wenn eine Nachricht nur wichtig genug ist, dann findet sie mich. Dann muss ich sie nicht finden.
Die Ausbreitung einer Nachricht kann über die persönlichen Facebook-Seiten sehr schnell gehen. Und ich als User kann die Nachricht bestätigen, mit Gefällt mir kommentieren und ebenfalls weiterverbreiten.
Was sich jetzt durch das Internet ändert, ist, dass die Nachricht eher Bestandteil eines Nachrichtenprozesses ist. Das heißt also, sie wird fortgeschrieben, sie wird aktualisiert, sie wird möglicherweise später korrigiert. Man hat als Teilnehmer auch die Möglichkeit, schon in die Werkstatt zu gucken, also zu gucken, wie Nachrichten entstehen.
Auch die klassischen Nachrichtenredaktionen von Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern verändern ihre Verbreitungswege. Journalisten schreiben eigene Blogs. Dennoch, für eine Nachricht gibt es klare Regeln. Sie durchläuft einen Weg durch das redaktionelle System. Am Anfang dieses Weges stehen die Quellen. Meist sind das Nachrichtenagenturen wie
DAPD, Deutscher Auslandsdepeschendienst. Dienstag, 25. Januar 2011, 23.23 Uhr. Kairo. Bei landesweiten Protesten zehntausender Menschen gegen die ägyptische Regierung hat es am Dienstag mindestens 3 Tote gegeben. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 2 Demonstranten und ein Polizist getötet. DPA, Deutsche Presseagentur, 25. Januar, 23.44 Uhr. Kairo. Bei Massenprotesten gegen die Regierung in Ägypten sind mindestens 3 Menschen getötet worden. Wie am Dienstagabend aus Sicherheitskreisen in Kairo verlautete, eröffnete die Polizei bei Krawallen in der Hafenstadt Suez das Feuer auf Demonstranten und tötete 2 Menschen.
Agenturmeldungen. Die ersten Sätze vom 25. Januar 2011. Solche Meldungen werden von den Nachrichtenredaktionen nur veröffentlicht, wenn sie mindestens durch 2 Quellen bestätigt sind. Bevor die Nachricht erscheint, durchläuft sie ein redaktionelles Filtersystem. Nachrichten im Netz organisieren sich ganz anders.
Wir haben einfach diesen Dschungel an Informationen im Internet, aber wir sehen auch gleichzeitig, dass sich Mechanismen entwickeln, wie so eine Art Struktur und Orientierung im Netz sich aus der Community heraus entwickelt. Und das ist normalerweise organisiert anhand von Relevanz. Und das kann man jetzt bei solchen sozialen Bewegungen sehen, wie sich wirklich einfach Aufmerksamkeit innerhalb weniger Stunden bündelt an relevanten Knotenpunkten, an relevanten Ereignissen, an relevanten Themen, die jetzt gerade unmittelbar auftauchen und damit an relevanten Nachrichten.
Im Internet expandieren, wuchern und wachsen Text- und Videoblogs, die mal Privates zeigen, mal Politik und Weltgeschehen mitteilen oder kommentieren. Ein Video von Demonstranten im Mai in Madrid, gepostet auf einem deutschen Videoblog. Früher waren es Flugblätter, Plakataktionen und Lautsprecher. Twitter und Facebook sind die Kanäle und digitalen Lautsprecher der Generationen der 18- bis 30-Jährigen. Sie sind mit Computer, Handy und Internet aufgewachsen. Ihre Proteste gelangen via Netz auf die Straßen. Spaniens Protestbewegung Movimiento 15 Mayo, die Bewegung 15. Mai, formierte sich über das Netz. Sie fordert demokratische Rechte ein. Trägt das Internet zur Demokratisierung einer Gesellschaft bei? Die Möglichkeiten, sozialen und politischen Protest zu äußern und zu organisieren, sind eine neue Dimension. Anders in China.
Das Internet spielt eben auch als, man möchte fast sagen, als einziges halbwegs geöffnetes Informationsmedium eine viel größere Rolle bei der alltäglichen Nachrichtenbeschaffung. Das heißt, die jungen Leute gucken sich nicht mehr die Nachrichtensendungen im chinesischen Fernsehen an, sondern sie gehen tatsächlich direkt zu den großen Internetportalen und lesen dort oder versuchen dort so viel wie möglich an Vielfalt, an Informationsvielfalt und an Freizügigkeit mitzunehmen, soweit das da geht.
Millionen Blogs sind in China entstanden innerhalb weniger Jahre. Genauso schnell versuchen chinesische Zensurbehörden immer wieder, ihre Kontrollmechanismen anzupassen. Die Blogs sind gefährlich, für das Regime wie für die Verfasser. Die ständigen Verhaftungen und Einschüchterungen von Bloggern und Regimekritikern zeigen das.
Facebook und Twitter sind beide in China gesperrt. Es gibt aber dann entsprechende chinesische Pendants. Und gerade das chinesische Pendant zu Twitter ist sehr, sehr wichtig geworden. Das Microblogging, wie man jetzt generisch sagen kann, da gibt es halt verschiedene Dienste, die das machen. Und es gibt den größten Portalanbieter, das ist Sina. Und das Sina Microblog, Sina Weibo, wie es auf Chinesisch heißt, hat inzwischen 100 Millionen oder über 100 Millionen Teilnehmer und ist wahrscheinlich die wichtigste Diskussions- und Distributionsplattform für alle möglichen Inhalte und damit eben auch für politische Inhalte geworden. Wenn also irgendeine interessante Nachricht auftaucht, wenn irgendjemand ein Video hochlädt, wo irgendwelche Unruhen gezeigt werden, taucht dann kurz in irgendeinem Videodienst auf, wird über Sina Weibo sofort gestreut und in dem Moment, wo die Zensur dann zuschlägt und das auf diesem Videodienst wieder gelöscht ist, sind einfach schon sehr, sehr viele Leute versorgt und informiert über die Vorfälle.
Nachrichten sind ein wertvolles Gut. Der Umgang mit ihnen offenbart den Grad der Freiheit in einer Gesellschaft. Dass im 21. Jahrhundert der Nachrichtenbegriff expandiert, dass Mitteilungen im Netz durch Lücken springen, nationale Grenzen überwinden und dass sie, wie die Revolutionen in Nordafrika gezeigt haben, politische Prozesse beschleunigen können, wird unsere Zukunft prägen.